Wir bleiben analoge Wesen. Also das ist halt die Idee, den Menschen zu kybernetisieren zu können. Das ist eine Kindheitsidee, die kenne ich seit ich 10 bin. Ja. Diese Roboterfantasien, eigentlich ist es eine Mischung aus Schrecken und Naivität.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ina Broska und ich begrüße Sie zur nächsten Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in Zusammenarbeit mit dem Zeitstudio. Verschwende keine Krise, soll Winston Churchill einst gesagt haben. Tatsächlich zeigt es die Geschichte, dass Krisen Gesellschaften in der Vergangenheit radikal verändert haben, dass sie sogar neue Epochen einleiteten. Auf die Pest folgte beispielsweise die Renaissance und auf die spanische Grippe die goldenen 20er. Seuchen wirkten also stets als Innovationsbeschleuniger, weil sie den Forscher- und Erfindergeist beflügelten, weil sie Gesellschaften durchrüttelten und sich vielen Menschen neue Chancen boten. In der Retrospektive lassen sich wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Das gilt natürlich auch für die Corona-Krise. Deshalb lautet eine der spannendsten Fragen: Wie leben und wirtschaften wir nach der Pandemie? Welches Zeitalter wird mit der Post-Corona-Zeit eingeläutet? Genau darüber sprechen wir in dieser Folge mit Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawks, den wir am Rande des FI-Forums in Frankfurt zum Gespräch getroffen haben. Ja, hallo Herr Hawks, schön, dass Sie heute unser Gast sind bei Alles Digital in unserem Podcast-Studio.
Ja, gerne.
Herr Hawks, der Titel Ihres neuen Buches heißt ja Die Hoffnung nach der Krise. Sie sagen, dass wir die Pandemie besser überstanden haben als gedacht. Was stimmt Sie denn eigentlich so positiv?
Naja, die Frage muss ja eher lauten, warum sind alle Leute so negativ? Nicht? Also man kann natürlich den Anspruch haben, dass eine Krise gar nichts macht. Ja? Also dass alles perfekt gelöst wird. In diese Haltung sind ja viele Menschen da reingegangen und dann haben sie sich teilweise sehr aufgeregt und geschimpft auf die Politik und so weiter. Aber eine Krise ist ja dadurch ausgezeichnet, dass sie uns konfrontiert mit der Unwissenheit. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Man kann ja nur hindurch manövrieren. Wenn Sie eine Liebeskrise haben, können Sie nicht das Ergebnis vorher schon haben, ja, sondern Sie werden sich bei diesem Prozess eben selbst verändern, indem Sie sich darauf einlassen, auf die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist in dem Moment eben sehr herausfordernd. Und wenn wir uns die Prognosen, ich habe ja auch vor anderthalb Jahren schon einen Text darüber geschrieben, in einer Zeit, als die Menschen wirklich auf der totalen Hysterie waren. Also sie sind ja immer noch teilweise hysterisch, aber auf eben sehr viel Angst. Ging es ja darum, die Wirtschaft wird zusammenbrechen. Wir werden endlos Armut, die großen Unternehmen werden zusammenbrechen. Wir werden Massenarbeit. Also es wurde ja alles hineingehämmert, was irgendwie ging. Und irgendwie, wenn wir uns das mal nüchtern anschauen, ohne die Stimmungslage der Angst, dann haben alle Nationen, alle Regionen, alle Länder so ihre eigenen Wege gefunden, damit umzugehen. Einige haben es gar nicht hingekriegt. Russland ist ein Problem, Brasilien, wo Autokraten herrschen. Aber wir haben ja immer dazugelernt und man kann keine absoluten Lösungen finden. Und das ist, glaube ich, ein Stück Weisheit im Leben, dass man das auch nicht erwarten sollte, weil dann wird man immer enttäuscht. Und insofern, finde ich, haben sich alle sehr viel Mühe gegeben. Die gab ja teilweise fantastische Überlebensstrategien von Unternehmen, die sogar gewachsen sind in der Krise. Ja? Also mein Unternehmen, das Zukunftsinstitut, wir sind zum Beispiel gewachsen. Ganz viele Branchen sind auch gewachsen. Es hat trotzdem Sachen funktioniert, wo wir sagen, das kann nie funktionieren. Mhm. Also die Firma musste auseinanderbrechen, wenn wir alle zu Hause sein müssen. Nein, wir haben plötzlich mit Videokonferenzen das irgendwie hingekriegt. Also dieser Stolz, auch was zu bewältigen in einer Schwierigkeit, ich finde, das ist existenziell für Menschen. Und wenn wir das nicht empfinden können, dann werden wir zu depressiven Miesepetern.
In Ihrem Buch zeigen Sie auch Perspektiven auf, wenn ich es richtig verstanden habe, wie wir die Veränderung nutzen können. Wo sehen Sie jetzt denn die größten Chancen für Deutschland?
Also so eine Krise schüttelt uns ja durch in unserer ganzen Existenzialität, in unseren Meinungen, unseren Weltbildern. Sie ist eine Zumutung. Also wenn man den Begriff so ein bisschen mit Bindestrich schreibt, dann wird ja ein Sinn draus. Also wir müssen plötzlich mutig sein, indem wir uns auch bekennen zu dem, was uns die Krise zeigen will. Und die Krise hat uns ja gezeigt, dass bestimmte Beschleunigungen in unserem Lebensform vielleicht sehr ungut und ungesund sind. Also im persönlichen Leben vorher, das alte Normal, da sind wir auch schon rumgerannt wie die Wahnsinnigen. Und uns, wir wurden ja plötzlich stillgelegt und haben plötzlich gesagt, Moment, das kann ja gar nicht sein, vielleicht hat das ja auch was. Ne? Und auf der anderen Seite, auf der metaphysischen Ebene, hat uns die Krise eben gesagt, es werden, wir können nicht aus der Natur raus. Also der Virus ist ja entstanden in einer sehr verdichteten Lebensform zwischen Menschen und wilden Tieren, sehr wahrscheinlich. Und hat sich dann rasend schnell ausgebreitet über die Globalisierung. Das war ein Stoppzeichen. Und Krisen sind ja dazu da, oder sie haben eigentlich den Sinn, dass sie uns zeigen, in der Richtung geht es nicht immer weiter.
Wir kommen gleich mal auf einige Ihrer Prognosen. Mich würde aber einmal interessieren, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage basieren denn Ihre Vorhersagen für die Post-Corona-Zeit? Wie haben Sie da recherchiert in der Krise und ermittelt?
Also ich mache ja seit 25 Jahren Trend- und Zukunftsforschung und die Grundausgangspunkte sind natürlich unfassbar komplexe Datensysteme. Ja? Also wir wissen natürlich auch alles über Mentalitätsveränderungen in der Gesellschaft. Aber viele Dinge können Sie natürlich mit reinen Daten auch nicht mehr erfassen, sondern da geht es um Komplexitätswissen, da geht es um komplexe dynamische Systeme, wie man das so schön nennt. Und das ist ein eigener Zweig, die Komplexitätsforschung ist ein eigener Zweig, die eben auch die Krisenforschung letztendlich beinhaltet. Und da gibt es ja eben viele Beispiele schon in der menschlichen Geschichte, wo man auch ein bisschen als Historiker tätig sein muss. Also wir sind ein interaktives und interdisziplinäres Team, wo sich eben viele Wissenschaften versuchen zusammenzusetzen. Das ist die Statistik, das ist die Probabilistik, das sind Spieltheorie und Komplexitätstheorie. Das ist so der Hintergrund dafür. Die Ökonomie spielt eben auch eine Rolle, aber sie ist eben nur ein Teil. Mhm. Und es ist eben so, dass jeder so eine Priorität hat. Jeder denkt aus einem gewissen Mindset heraus, wie man sagt. Also wenn man als Ökonom an irgendwas rangeht, dann sieht man, man sagt ja so schön, wenn man einen Hammer in der Hand hat, dann ist jeder Nagel. Was ich versuche, ist eben, die Welt auch anders darzustellen. Also sie gegen den Strich zu bürsten, dieser kollektiven Meinung, die sich ja auch über die Medien dann rasend schnell so im Copy-Paste-Sinn verbreiten. Ne? Also alle denken plötzlich dasselbe, alle rennen hysterisch auf eine Seite und dann geht das Boot unter. Nicht? Und ich versuche halt auch ein bisschen diese Möglichkeitsräume zu entwickeln. Da spielt Psychologie auch eine ganz, ganz große Rolle. Also man muss, glaube ich, eine Menge wissen, wenn man verstehen will, wie Zukunft entsteht, über die Psychologie von Menschen.
Gehen wir einmal trotzdem mal auf die Bereiche, die sich jetzt wandeln. Die Arbeitswelt ist ja eine entscheidende. Da mussten wir völlig auf digitale Tools setzen, waren im Homeoffice gefangen. Sagen Sie, wir werden durch Corona digitaler und technologiefreundlicher? Was ist Ihre Prognose?
Das ist ein Irrtum. Also ich glaube, dass wir eine digitale Lebenslüge haben, die uns suggeriert, das hat natürlich auch etwas mit den Verkaufsinteressen großer Firmen zu tun, dass alles sich digital lösen lässt. Aber das ist ja ein Irrtum. Wir haben ja auch gesehen, dass vieles durch Digitalität schrecklich wird. Zum Beispiel menschliche Kommunikation wird verseucht durch Hass, durch Fake News, durch es gefährdet die Demokratie und so weiter. Und da müssen wir, glaube ich, neu denken lernen. Wir müssen eben verstehen, was die Digitalisierung kann und was sie besser nicht können sollte. Typisches Beispiel ist die Hoffnung in künstliche Intelligenz. Das ist ja hat manchmal fast eine religiöse Form. Also Leute glauben, wir können eine Maschine konstruieren, die alles besser kann als wir. Das ist natürlich Unsinn. Das ist ein Instrument. Und das kann man einsetzen, wenn man einen klaren Frame hat, in dem man Daten nutzt, da wo es sinnvoll ist. Aber es ist eben ein Kinderglaube zu glauben, dass man mit Technologien alles lösen kann, sondern nur in der Zusammenarbeit von sozialen Systemen, intelligenten Rückkopplungen und digitalisierten Techniken, da kann man etwas wuppen. Also typisches Beispiel ist, bestimmte Konferenzen gehen sehr gut mit Videokonferenzen, aber bestimmte gehen auch gar nicht gut. Also zum Beispiel, wenn Sie ein Team neu aufsetzen, wenn Sie Motivationskraft ausüben wollen, wenn Sie Vielfalt in der Übertragung zwischen Menschen brauchen, dann brauchen Sie das Physische, das Haptische, nach wie vor. Ja? Mhm. Und im Grunde genommen haben ja auch alle Leute die Nase schon wieder voll davon. Mhm. Das ist ja auch eine Vereinsamung vor den Bildschirmen. Also wir brauchen bessere Hybridtechniken, da wo es sinnvoll ist. Aber es wird natürlich so bleiben. Viele Businessreisen werden nicht mehr ausgeübt werden, nicht nur aus Kostengründen, sondern weil man gemerkt hat, eigentlich ist das gar nicht so schön, da abends immer rumzusaufen. Meistens sind das ja Männerreisen. Aber es wird eben auch nicht jeder zu Hause arbeiten wollen und sich isolieren wollen, sondern wir brauchen intelligente Hybridformen zwischen Technologie und menschlicher Begegnung.
Sie sagen, eine Ihrer Thesen lautet, dass die Krise zu einem neuen Tech-Realismus führt. Was meinen Sie damit? Meinen Sie das damit?
Ja, das meine ich damit. Also wir haben gemerkt, es hat einen riesen Schub gegeben, da gab es eine Euphorie und dann haben wir plötzlich gemerkt, wir kommen da auch an Grenzen. Ne? Es ist wahnsinnig schwierig, echt menschlich zu kommunizieren in einem Environment. Deshalb geht ja jetzt auch Facebook auf diese Idee des Metaverse und so. Ich bin mir sicher, wir werden uns dann noch unwohler fühlen, wenn wir uns nur noch als Avatare gegenüber sitzen. Wir bleiben analoge Wesen. Also das ist halt die Idee, den Menschen zu kybernetisieren zu können. Das ist eine Kindheitsidee, die kenne ich seit ich 10 bin. Ja. Diese Roboterfantasien, das ist eigentlich ist es eine Mischung aus Schrecken und Naivität. Mhm. Und es wird auch so nicht kommen, sondern das ist ein Hype. Also die Digitalisierung in der extremen Form ist einfach nur ein Hype. Und wir müssen jetzt lernen, diese Tools, die uns das gegeben hat, in der richtigen Art und Weise auszuüben. Das geht ja. Es ist ja nicht unmöglich. Ich bin sehr zufrieden mit meinen heutigen Computermöglichkeiten, aber ich werde den Teufel tun, sie dauernd auf mich einwirken zu lassen, weil das zerstört zum Beispiel das soziale Leben in einer Familie. Ja.
Trotzdem gibt es ja nicht nur Tech-Pessimismus, man kann ja Technologie auch nutzen, zum Beispiel für die sogenannte blaue Revolution, von der Sie sprechen. Können Sie den Begriff einmal erklären? Sie sagen ja, das ist eine ökologische Wende, die auf eine kreative Verbindung von Technologie und Systemintelligenz setzt. Was sind hier Beispiele?
Naja, das Beispiel wäre natürlich zum Beispiel, dass wir mit digitalen Techniken in der Lage sind, Energienetzwerke herzustellen, die zum Beispiel die Speicherprobleme lösen. Ja? Also wir haben dann die ökologische Energiewende, heißt ja, dass wir Millionen von Energieproduzenten haben. Häuser produzieren Energie. Ja? Also mein Haus produziert schon kräftig Energie. Und das müssen sie so koordinieren, weil der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint. Da sind diese Technologien eben sehr, sehr sinnvoll und sehr praktikabel. Aber im Wesentlichen ist die Idee der blauen Revolution im Gegensatz zu grünen der Versuch, eine neue Narration des Ökologischen herzustellen. Weil Ökologie hat ja immer nur einen negativen Schatten auf die Menschen. Die Leute sagen immer, ja, es geht nicht, es kann nicht und ich will nicht. Ja, also weil es wird immer als Verzicht gesehen oder als negative Form. Wir dürfen nicht mehr, wir können nicht mehr. Wir werden es nie schaffen, ja. Und das erzeugt eine Zukunftsfeindlichkeit, die ohnegleichen ist. Und wenn wir aber die Dinge nach vorne lösen und uns auch vorstellen können, dass durch diese neuen Technologien natürlich auch ein Überfluss an Energie und an Materie entstehen kann, das ist ja letztendlich das, was sich heute entwickelt. Sie brauchen eigentlich nur einen relativ geringen Teil der Erdoberfläche, um durch erneuerbare Energien alle Energieprobleme zu lösen. Ja, es sind ungefähr 180.000 Mal mehr Energie kommt jeden Tag von der Sonne auf die Erde, als wir jemals nutzen können. Also wir leben eigentlich in einem Universum der Fülle. Und dafür steht der blaue Planet, Technologie, Vision und dieses Miesepetrige, was es ja im ökologischen geht. Aber das betrifft eben auch unsere Mentalität. Ich finde, wenn wir sagen, dass es ein Zwang ist, zu verzichten, mit dem Auto, mit dem großen, schweren SUV in die Stadt zu fahren, dann muss man sich immer überlegen, welche Lebensqualität wir verloren haben in der Stadt, weil aller öffentlicher Raum nur ein Parkplatz ist, ja. Und die Menschen überhaupt keinen Raum mehr haben für sich. Mhm. Also, das ist, ökologische Gesellschaft kann Reichtum und Fülle bedeuten, ja. Und auch mehr Glück, weil wir ein anderes Verhältnis zur Natur haben, weil wir uns nicht dauernd mit Produktion und immer mehr Produktion. Also der entscheidende Krankheit unserer Zeit ist ja, dass uns das immer mehr des Konsums eigentlich keinen Spaß mehr macht. Viele Menschen suchen darin immer noch Sinn oder Verdrängung und merken, es funktioniert nicht mehr. Das war für meine Eltern oder auch für mich als junger Mensch natürlich noch ganz anders, weil da war die Gesellschaft noch als Ganze arm. Ja? Da gab es nicht diese unfassbaren Überschwemmungen an Konsum, was einem dann alles im Keller rumschwimmt. Wo man sagt, mein Gott, was brauche ich das alles? Und das ist, ich glaube, wir kommen in so eine Katharsis, auch durch diese Krise haben wir ja so ein bisschen auch Inventur gemacht, brauche ich das eigentlich, muss ich dauernd rumrasen, muss ich unentwegt auf Partys gehen? Und viele Menschen haben das so beantwortet, dass sie gesagt haben, okay, lass mal schauen, ja, also vielleicht kann ich auch anders leben. Und eine davon hieß zum Beispiel die Arbeit verändern. Mhm. Warum muss ich immer diesen langweiligen Job machen?
Oder ich darf mal einmal einhaken, das nachhaltige Bewusstsein. Also die Corona-Krise ist ja ausgelöst durch eine Zoonose, eine Infektionskrankheit, ne, die von Tier auf den Menschen überspringt. Dann haben wir die Überschwemmungen und die Hitzewellen gehabt. Wird unser Bewusstsein für das Ökosystem schärfer? Wird sich da was verändern?
Das kann man wunderbar in der Trendforschung, ja, scannen wir dauernd die Erzählweisen von Medien zum Beispiel. Ja. Und heute gab es zum Beispiel zum ersten Mal einen großen Artikel in der FAZ, ein riesiges Plädoyer für Tempolimit 130. Das habe ich da noch nie gelesen. Ja. Die haben immer nur das Gegenteil verbreitet. Und ich kriege plötzlich eine ganz andere Stimmung mit bei den Verantwortlichen, in der Politik. Ja. Schauen Sie sich das mal an. Also ich war früher einer der frühesten grünen Ökologen. Also ich bin in den 70er Jahren in diese Bewegung damals quasi hineingeboren worden. Damals waren wir immer eine kleine radikale Minderheit. Ja. Jetzt ist meine Mutter Bio und denkt anders. Und es braucht eine lange Zeit, um solche epochalen Denkveränderungen in der Gesamtbevölkerung zu verbreiten. Aber jetzt sind wir in diesem Tipping Point. Natürlich auch durch diese katastrophischen Ereignisse. Aber man muss wissen, katastrophische Ereignisse allein machen noch keinen Bewusstseinswandel. Das kann auch zur Lähmung führen. Also es gibt auch viele Menschen, die fallen dann auf den Rücken und strampeln und sagen, man kann eh nichts machen. Das ist ja auch weit verbreitet. Ja. Mhm. Also dieses Negatorische, wir können uns gar nicht ändern, also geht die Welt unter. Das ist natürlich eine verborgene Depression. Mhm.
Obwohl ich bin jetzt immer diejenige, die die positiven Aspekte trotzdem anspricht. Sie sprachen von einem ethischen Upgrade nach der Krise. Lernen wir wieder gesellschaftlichen Anstand in dieser Zeit, wo man Abstand und Rücksicht nehmen musste?
Ja, ich glaube zumindest, dass es ein großes Bedürfnis da gibt. Und das ist dann natürlich eine Frage der Entscheidung. Ne? Also ich habe zum Beispiel für mich entschieden, ich gehe nicht in die sozialen Medien. Ich tue mir das nicht an. Ich schreie keine Leute an. Ich lasse mich auch nicht anschreien. Ich verweigere mich dem einfach. Ja? Ich will anders kommunizieren. Ich will auch anders als Mensch in die Welt gehen. Ich will Freundlichkeit ausbreiten und nicht dauernd muffigen Pessimismus. Diese Selbstverantwortung ist ungeheuer wichtig, weil das ist die Basis eigentlich vom menschlichen Zusammenleben. Und es gibt halt einen Haufen Menschen, das sind aber gar nicht so viele. Das ist ja einfach nur, das Internet macht natürlich die kleinen Zwerge, Wutzwerge ungeheuer groß. Ne? Also man hat ja herausgefunden, dass die ganzen Corona-Lügen im Wesentlichen auf 12 Aktivisten zurückzuführen sind. Sie haben ja Hebelwirkung ohne Ende. Ja? Sie können einfach irgendwas in die Welt setzen. Und ich habe das ja erlebt mit meinem positiven, meinem Regnose-Text vor anderthalb Jahren, wo ich gesagt habe, die Zukunft nach der Krise kann auch anders aussehen. Ich hatte innerhalb von einer Woche 8 Millionen Klicks auf diesen Text. Ne? Das ist unfassbar. Es war ein Sweetstorm. Kein Shitstorm, sondern ein Sweetstorm. Das gibt's eben auch. Ne? Aber es ist eben die Entscheidung dazu, und ich glaube, konstruktiv zu sein gegenüber der Umwelt, gegenüber der Gesellschaft, das ist etwas, wofür sich heute viele Unternehmen auch entscheiden. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt auch Firmen, die tauchen ab, die wollen damit überhaupt nichts zu tun haben, die wollen weiterhin mit Öl oder verderblichen Waren etwas, also denken Sie mal an diesen Opioid-Skandal in Amerika, ja. Da hat die Pharmabranche halb Amerika süchtig gemacht mit den Folgeerscheinungen dieses unfassbaren Skandals, ist Trump an die Macht gekommen, ja. Weil die Menschen sind gestorben wie Fliegen. Und es gibt immer Unternehmen, die das Böse wollen. Das ist so, ja. Aber heute sind, glaube ich, viele Unternehmen fühlen sich heute auch gezwungen oder auch irgendwie berufen, jetzt in diesen positiven Bereich der Veränderung zu gehen und auch zu überlegen, was sind unsere Wertschöpfungsketten, wie behandeln wir unsere Mitarbeiter besser, wo kriegen wir unsere Produkte her, was tun wir für die Dekarbonisierung. Das ist ein unfassbarer Schub, den es gibt. Den muss man nur wahrnehmen. Ja, man kann ihn auch ignorieren, aber es ist ja alles eine Frage der Wahrnehmung und das hat es in dieser Form noch nicht gegeben und das hat natürlich mit Corona zu tun.
Was sind denn analoge Trends, die jetzt eine Renaissance erleben? Also wir haben jetzt so viel über die Digitalisierung und Tech gesprochen. Wonach sehnen sich die Menschen in Zukunft wieder? Was werden Trends der Zukunft sein?
Naja, Naturerfahrung ist, glaube ich, ganz der entscheidende Punkt. Also Gärtnern hat einen unheimlichen Boom, das ganze Urban Gardening-Thema und die Menschen wollen ihr Gemüse wieder selber züchten. Das ist natürlich auch Angst, man will, hat ja erlebt, Versorgungsunsicherheit vielleicht, nicht? Also das. Aber nicht nur das, sondern auch alles, was so diese ganzen soften mentalen Techniken sind, Meditation, Achtsamkeitsübung. Also es ist ja eine riesige Branche entstanden, die quasi wo die Menschen sich auch wieder selbst ernst nehmen und verwandeln wollen. Ja, weil die Kirche kann das nicht mehr. Das war ja früher eigentlich der Spiritualitätssektor, war die Kirche. Und es gibt einen tiefen, tiefen Hang zu Spiritualität. Und Spiritualität ist ja nichts Religiöses im eigentlichen Sinn, sondern wie ich das definiere, ist es die Erfahrung von Verbundenheit zueinander als Menschen, aber auch zur Natur. Und das sind also Wandern, Fahrradfahren, wieder den eigenen Körper zu erleben als Kraftmaschine und nicht nur auf äußere Kräfte, auf Autos zu setzen. Ja. Also es sind eigentlich die analogen Dinge und natürlich auch ganz viele, ja, es wurden zum ersten Mal wieder Briefe gelesen, geschrieben und gelesen in der Branche, handschriftliche Papier, das Haptische. Also diese ganzen scheinbar altmodischen Branchen haben auch eine Renaissance erlebt. Und das ist eben diese Trend-Gegentrend-Logik, aus der letztendlich dann immer eine neue Hybridität hervorgeht.
Komme ich zur letzten Frage. Wie werden wir denn aus dem Abstand heraus in 10 oder 20 Jahren auf diese Krise blicken? Wie werden wir sie einordnen? Was glauben Sie?
Ich denke schon, dass das ein Zeitenwende-Phänomen ist, so wie viele Pandemien ja in der Vergangenheit auch. Also die Pest im Mittelalter hat dann die Renaissance freigesetzt. Das hat dann schon länger gedauert. Das wird bei uns auch länger dauern. Aber die Cholera-Pandemien haben die Städte umgebaut. AIDS hat zum Beispiel einen paradoxen Effekt gehabt, dass danach die Rechte der Homosexuellen viel mehr massiv angestiegen sind. Also es ist oft eben, dass diese existenziellen Erschütterungen eine Drift in der Gesellschaft auslösen. Und das wird mit Corona auch so sein. Das ist ein Auslöser. Ja? Also die Arbeit ist nicht getan, sondern sie beginnt jetzt. Dieser Sinneswandel beginnt und dadurch entsteht ein neues Denksystem, so wie es mit der Renaissance auch war. Und so werden wir darauf zurückblicken. Und außerdem wird es ja auch bleiben. Ja? Also wir leben mit den Viren und sind Teil dieser mikrobiotischen Welt, die ja auch in uns lebt. Ja? Wir sind ja voll mit sowas. Und das ist, glaube ich, schon, also es ist jetzt auch eine Entscheidungszeit. Das ist, glaube ich, schon eine richtige Diagnose. Wenn wir in diesem Jahrzehnt, das werden wir das hinbekommen, diesen Wandel zu einer entschärften, wirtschaftlichen, defossilisierten Logik, ja, also das Öl hat ja auch diese ganzen aggressiven Formen der Kultur gesponsert, ja, die Raketen, die Autos, das all das, was brennt und was davon. Also ich glaube, wir werden auch eine Entschleunigung der Gesellschaft erleben. Einige Teile der Gesellschaft werden immer noch weiter rasen oder vielleicht sogar versuchen, die Geschwindigkeit aus Panik zu erhöhen, aber das wird immer unattraktiver und es wird auch immer unmöglicher, dadurch etwas wirklich zu bewegen.
Sie haben auch gesagt, der Populismus würde abnehmen. Bekommen wir jetzt demokratischere Zeiten?
Ja, vielleicht ist ja der Populismus auch Teil des demokratischen Entwicklungsprozesses. Das ist wie so eine Krankheit, das ist auch wie eine Krise. Aber das ist ja vielleicht auch nötig zu sehen, wohin das gehen kann. Aber wir sehen schon, dass in der Pandemie natürlich die Autokraten auch irgendwie so ihre Maske fallen lassen mussten. Also da, wo es wirklich schrecklich ist, wo die Leute sterben wie die Fliegen, da sind Populisten an der Macht. Mhm. Und Populisten können halt nicht damit umgehen, mit dieser Empathie, die dafür notwendig ist, dass man in schwierigen Situationen vielleicht manchmal auch was verbieten muss, sondern die setzen sich immer opportunistisch auf die Reize drauf. Ja? Einige Populisten haben sich ja auf Corona gibt's gar nicht gesetzt und die anderen haben gesagt, wir machen jetzt mal so ein richtiges autoritäres Regime und sperren alle ein, dann kann sich keiner anstecken. Das ist China-Syndrom oder Ungarn macht es auch so. Und in diesem Hin- und Herschwanken wird natürlich deutlich, was das für Exzesse im Grunde genommen sind. Und die Gesellschaft ahnt ja oder die Menschen ahnen ja, dass wir auch eine bessere Welt erzeugen können, dass wir heute die Möglichkeiten, die Tools dazu haben. Aber dazu gehören auch Entscheidungen. Ja, also man muss sich für die Zukunft auch entscheiden, als Individuum, als Gruppe, als Gesellschaft. Und da wird es natürlich zweifelsohne zu Turbulenzen kommen. Also es wird natürlich auch welche geben, auch Länder geben, die das verhindern wollen. So wie Bolsonaro heute sagt, ja, wir haben überhaupt keine Lust da, aus irgendwas Ökologisches zu machen. Wir wollen den Wald abholzen. Ja? Klar. Also das geht nicht konfliktlos ab. Aber kein Zeitenwandel, kein Epochenwandel ist jemals konfliktlos abgegangen.
Allerletzte Frage, was ist Ihre persönliche Lehre, der einen Aspekt, den Sie sich vorgenommen haben für die Zukunft, privat?
Also es lohnt sich immer, gerade wenn man älter wird, und ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste, sich immer wieder überraschen zu lassen und da nicht dagegen zu arbeiten. Ja, in dem Moment, wo man die Corona-Krise als Überraschung gesehen hat, die uns auch etwas Neues offenbaren kann, dann kann man sich wieder aussöhnen mit diesem Schock. Ja. In dem Moment, wo man sich verkrampft und sagt, das darf nicht wahr sein, dann fängt man an, entweder zu spinnen, also entweder wird man depressiv oder man sieht nur noch das Negative oder man erfindet eben Verschwörungstheorien, die dann quasi das Problem wegdenken sollen. Ja. Und das sind alles Verdrängungsformen, die das Eigentliche, was Menschen ja als Möglichkeit in ihrem Leben haben, nämlich das innere Lebendige. Und wir können die Zukunft nicht wirklich endgültig berechnen. Das sage ich ja ganz bewusst auch als Zukunftsforscher. Wir können Schneisen hineinschlagen, wir können Ahnungen verdichten, wir können unser Wissen über Prozesse vermehren. Aber es ist auch gut, dass es immer wieder Überraschungen gibt, die uns aus dem Lot bringen, weil sonst gäbe es keine. Also wenn alle in Komfortabilität sitzen, in digitaler Komfortabilität, ja, das Haus wohnt sich von selbst und die ganzen Banküberweisungen werden automatisch gemacht, dann würden wir dekadent und sterben.
Mhm. Vielen Dank, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben und einen Ausblick auf die Zukunft gegeben haben. Wir machen noch einen Hinweis zu Ihrem Buch in unseren Shownotes. Vielen Dank, Herr Hawks.
Ich danke Ihnen.
Ja, und wenn Sie nun neugierig geworden sind auf weitere Folgen, dann schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Alles Digital. Mein Name ist Ina Broska und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.